Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 7. Der Kaufratgeber.
Einen guten Ratschlag, den nimmt man eigentlich gerne an, zumal wenn er von Freunden kommt. Bei den Ratschlägen, die man allerdings beim Online-Shopping erhält, da kann man auch mal Zweifel haben. Etwa, wenn man gerade eine Bohrmaschine gekauft hat und fortan lauter Sonderangebote für Bohrmaschinen gezeigt werden. Das ist harmlos. Heikler hingegen ist, wenn man Wasserstoffperoxid für den Haushalt braucht und der elektronische Laden einem die restlichen Zutaten für eine Bombe feilbietet. Alles schon geschehen. Da fragt man sich, welche seltsamen Algorithmen mögen wohl dahinter stecken? Antworten von Piotr Heller.
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so spontan gedacht, naja, da hat Amazon Pech gehabt. Insofern, dass sie eigentlich einen Algorithmus für etwas Gutes entwickelt haben und dann ist das eben für etwas angewendet worden, was unzweifelhaft schlecht ist.
Bernd Skira hat an der Frankfurter Goethe-Universität den Lehrstuhl für Electronic Commerce inne. Amazon hat inzwischen reagiert. Bei Wasserstoffperoxid schlägt der Algorithmus keine weiteren Stoffe für Sprengsätze mehr vor. Was aber ist konkret das Gute an Amazons Kaufratgeber-Algorithmus, das Bernd Skira ansprach?
Der sogenannte stationäre Handel ist davon geprägt, dass die Regalfläche knapp ist. Im Online-Handel habe ich diese Beschränkung nicht. Ich kann eigentlich beliebig viel in das Regal reinstellen. Und jetzt ist aber die Frage, wie überfordere ich den Konsumenten nicht? Und von daher muss ich ihn eben durch diese Fülle an Angeboten leiten.
Diese Aufgabe übernehmen Algorithmen, die dem Kunden Produkte vorschlagen, die ihn interessieren könnten. Das gilt übrigens nicht nur für Online-Händler, sondern auch für Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify.
Input.
Bei den Nutzern muss ich sehen, für welche Produkte haben die sich interessiert. Das kann heißen kaufen, Filme angesehen, vielleicht auch nur angeschaut.
Die Online-Dienste sammeln alle diese Daten ihrer Nutzer, um sich ein Bild von deren Präferenzen zu machen.
Letzten Endes habe ich eine Tabelle, da stehen ganz viele Nutzer in den Zeilen und in den Spalten stehen die Produkte und in den Zellen steht überwiegend nichts, weil eben nicht jeder Nutzer sich für jedes Produkt irgendwie interessiert hat. Aber in ein paar Zellen steht eben so etwas drin wie Präferenz.
Output.
Der Output für die konkrete Person besteht darin, dass ich eigentlich die fehlenden Zellen von dieser Person aufführe, also dass ich eine Prognose habe für Produkte, die ich noch nicht genutzt habe, wie hoch ist denn meine Präferenz dafür?
Ein typischer Ansatz, um diese Präferenz vorherzusagen, nennt sich kollaboratives Filtern. Dabei wird in dieser riesigen Tabelle nach Ähnlichkeiten gesucht, zum Beispiel nach Personengruppen, die ein ähnliches Kaufverhalten haben.
Also man versucht zunächst mal Personen zu finden, die einer Person ähnlich sind, schaut dann, was haben diese Personen denn gekauft bzw. sich angeschaut und das ist dann die Grundlage für die Empfehlung.
Ein etwas speziellerer Ansatz ist das produktbasierte kollaborative Filtern. Dabei berechnet der Algorithmus Ähnlichkeiten zwischen Produkten, indem er analysiert, welche Personengruppen diese Produkte gekauft haben. Das Besondere an all diesen Methoden: Der Algorithmus muss nichts über die Produkte an sich wissen. Ausgefeilte Verfahren nutzen heute aber eine Kombination aus kollaborativen Filtern und zusätzlichen Produktinformationen. Wie treffsicher ihre Empfehlungen sind? Der Ökonom Bernd Skira beantwortet die Frage so.
Performance.
Das funktioniert schon außerordentlich gut. Und wenn Sie mal betrachten, wo ist eine ganz große Gefahr für eine Suchmaschine wie Google, dann besteht die eigentlich darin, dass die Suche nach einem Produkt gar nicht mehr bei Google startet, sondern dass ich eben ein Produkt bei Amazon anfange zu suchen.
Viele Menschen machen das heute längst so. Das spricht für die Qualität der Kaufratgeber. Man kann ihre Performance aber auch messen. Dazu nimmt man die Tabelle mit Präferenzen her, löscht ein paar Einträge, versucht sie mit dem Algorithmus vorherzusagen und schaut, wie oft er richtig liegt. Natürlich halten die Konzerne ihre Werte unter Verschluss. Die Unternehmensberater von McKinsey schätzen zumindest, dass 35% der Käufe bei Amazon auf algorithmische Vorschläge zurückgehen. Bei Netflix sollen sogar 75% der angesehenen Filme auf Empfehlungen der Algorithmen gründen. Aber das Problem bei dieser Art von Algorithmen ist, dass sie auch zu gut sein können.
Systemgrenzen.
Um am Beispiel festzumachen, ein Klischee zu folgen. In der Schule interessieren sich Jungs fürs Fußballspielen und Mädchen sind fleißig und versuchen im Unterricht zu folgen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vorschlagsalgorithmus aufbaue, dann empfehle ich den Jungs immer Fußballprodukte und den Mädchen empfehle ich immer irgendwelche Lerndinge. Und das führt natürlich dazu, dass die Jungs immer besser im Fußball und die Mädchen immer besser in der Schule werden. Und auf einmal spreizen sich halt die Leistungen.
Mit anderen Worten, Algorithmen, die rein nach diesen Prinzipien funktionieren, füttern Menschen mit immer mehr von dem, was sie sowieso schon kennen oder haben. Sie können nicht wirklich etwas Überraschendes vorschlagen. Dadurch können sie, anders als etwa menschliche Kuratoren oder Verkäufer, kaum den Horizont ihrer Nutzer erweitern.
Algorithmen im Alltag. Nächste Woche gibt es die 8. Folge über den Vorhersager.